Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Ich habe heute Dr. Julia Kleeberger zu Gast und wir sprechen darüber, wie Kinder und Jugendliche aktiv und selbstbestimmt die Welt von morgen mitgestalten können. Dazu braucht es ganz bestimmte Kompetenzen. Welche das sind und ob diese im klassischen Bildungssystem erlernt werden können, das erfährst du unter anderem in dieser Folge. Darüber hinaus teilt Julia ihre Expertise als Sozialunternehmerin und du bekommst unter anderem eine Antwort darauf oder auf die Frage, bekommst du eine Antwort und ich auch, warum wir unbedingt einen Mindset-Shift in unserer Gesellschaft brauchen. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ihr habt es schon im Intro gehört, heute geht es um das Thema Bildung, Umweltbildung und welche Kompetenzen wir alle brauchen oder die jungen Generationen brauchen für das 21. Jahrhundert. Dafür habe ich eine Expertin mir eingeladen, Julia Kleeberger. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Julia, stell dich doch gerne mal vor, unserer Community. Wer bist du, was machst du, was treibt dich an, was führt dich hierher?
Ja, ich bin Julia, ich wohne in Berlin, ich bin Wahlberlinerin, gemeinsam mit meinen beiden Kindern und mit meinem Mann. Und beruflich beschäftige ich mich sehr stark mit Sozialunternehmertum. Ich bin Sozialunternehmerin, habe gemeinsam mit meiner Partnerin Junge TüftlerInnen gegründet. Das ist ein Unternehmen, wo wir Kinder, Jugendliche befähigen, eigenständig die Welt zu gestalten. Und dabei setzen wir Technologien ein. Und uns geht es aber auch immer um die Frage der Nachhaltigkeit. Also weil die Kinder, wir wollen einfach den Kindern sozusagen mitgeben, die Fähigkeiten selbst ihre Zukunft in die Hand nehmen zu können. Genau, und dieses Unternehmen habe ich jetzt also 8 Jahre als Geschäftsführerin geführt und geleitet, habe das jetzt gerade sehr gut übergeben und widme mich jetzt einem neuen Thema beziehungsweise einer neuen Firma. Und das Thema Bildung wird uns aber weiterhin beschäftigen und auch das Thema Nachhaltigkeit werden wir mit noch größerer Dringlichkeit verfolgen. Das ist aber gerade alles im Findungsprozess.
Ja, super spannend. Und ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was du gesagt hast, dass die Kinder lernen, ihre eigene Zukunft mitzugestalten, dass das so ein Schlüssel ist, dass man eben den Kindern und den Jugendlichen beibringt, okay, ich bin nicht machtlos, ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich kann mir selbst gewisse Kompetenzen aneignen und sagen, okay, ich gestalte die Welt von morgen mit. Wenn ich mir so unser Schulsystem in Deutschland angucke. Unsere beiden Jungs sind ja gerade noch im Babyalter, also ich muss mich noch nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Welche Schule, welches Schulsystem, was gibt es da, was ist so zukunftsorientiert? Aber ich glaube, dass es schon seit Jahren, wenn ich das immer so mitbekommen habe mit meinen kleinen Brüdern, dass das besser laufen könnte in Deutschland, das Bildungssystem generell. Können wir da mal kurz aus deiner Expertenbrille drauf eingehen, okay, was ist denn überhaupt der Status quo in der Schule? Also ich glaube, viele, die zuhören, wissen das. Entweder gehen sie selber noch zur Schule oder es ist noch nicht so lange her. Aber was ist so der Status quo? Vielleicht fangen wir erst mal damit an. Wo stehen die Schüler und Schülerinnen?
Ich switche die Frage vielleicht so ein bisschen.
Sehr gerne.
Genau, weil für mich geht es immer ganz stark um die Frage des Lernens. Ich bin tatsächlich auch zu diesem ganzen Thema Lernen und Bildung gekommen aus einem nicht pädagogischen Hintergrund heraus. Ich selbst bin Medienwissenschaftlerin und habe mich ganz viel auch mit Interactive Multimedia auseinandergesetzt, also selbst Mensch-Maschine-Systeme gestaltet, komme eigentlich wirklich eher so aus diesem Verhältnis, wie arbeiten wir mit Maschinen gut zusammen und habe vorher auch in der Industrie gearbeitet und war so im Bereich unterwegs in der Forschung. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich ständig lernen muss. Ich muss mir ständig neue Systeme anschauen. Ich muss ständig neue Technologie erlernen. Genau, und Lernen findet eigentlich für mich immer und überall statt. Und diese Faszination am Lernen und dieses ständige Machen und Weiterentwickeln, das ist eigentlich das, was mich auch zum Lernen getrieben hat oder beziehungsweise zu Junge TüftlerInnen getrieben hat, weil ich gesehen habe, wie Kinder lernen. Die lernen einfach mit so einer natürlichen Neugier und die machen es einfach und die tun. Und davon können wir als Erwachsene eigentlich sehr viel lernen. Und das ist für mich eigentlich wichtig, wenn ich jetzt auch gucke, wie ist die Bildung? Also wenn du mich fragst, wie steht es eigentlich um die Bildung in Deutschland, dann ist es für mich wichtig zu verstehen oder zu sagen, das Lernen findet ja nicht nur in der Schule statt, sondern für mich ist es wichtig, Möglichkeiten, Kindern Möglichkeiten zu schaffen, an vielen verschiedenen Orten zu lernen. Sei das eben halt im Museum, wenn sie ein Museum besuchen gehen, sei das draußen, wenn sie miteinander spielen auf dem Spielplatz, sei das bei Freizeitveranstaltungen, bei Kindergeburtstagen oder eben auch in der Schule. Und Schule ist deswegen halt so wichtig, weil dort ist es tatsächlich der Ort, wo wir alle Kinder erreichen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Wir haben bei Junge TÜVtlerInnen tatsächlich angefangen, ursprünglich mehr im Freizeitbereich mit den Kindern und Jugendlichen herum zu experimentieren, zu tüfteln und nebenbei zu lernen. Und dann kamen eben halt so Eltern oder eben halt auch andere Personen auf uns zu und haben gesagt, das, was ihr hier macht, das muss in Schule, das ist so wichtig. Und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, wenn wir wirklich alle Kinder erreichen wollen oder besonders die, die es eben halt auch sehr dringend nötig haben, dann müssen wir in Schule, dann kommen wir an Schule nicht vorbei.
Wenn ich mir so überlege, und das ist ja glasklar eigentlich, wir Menschen lernen ja, wir hören ja nie auf zu lernen und die Kinder natürlich auch nicht. Und alles, auch zu Hause bei kleinen Kindern, die jetzt noch nicht in die Schule gehen, alles, was man im Alltag macht, ist ja quasi ein Spiel und wird spielend erlernt. Warum ist denn dann unsere, vielleicht muss ich die Frage von vorhin nochmal anders aufgreifen, warum ist denn dann unser Schulsystem immer noch so sehr veraltet, dass die Kinder vor allem x Stunden am Tag stillsitzen müssen, am besten zuhören und klar sich irgendwie einbringen, aber es ist so viel theoretisch und eben nicht praktisch und so völlig weg von der spielerischen Natur, wie wir eigentlich als Menschen und Kinder, was wir so mitbringen. Ist das eher so das Hauptproblem, dass es vielleicht auch Kindern und Jugendlichen dann irgendwann schwerfällt, in der Schule gewisse Kompetenzen zu erlernen, weil sie natürlich wahrscheinlich gar nicht stattfinden in der Schule zum einen noch Ja, ist das so das Problem, dass es so anders ist?
Genau, also ich glaube, ich habe da einen sehr differenzierten Blick drauf, weil ich sehe natürlich sehr viele Schulen, die sich echt anstrengen, viel Mühe geben, also unheimlich viel Engagement haben und versuchen ihren Kindern und Jugendlichen einfach wirklich gute Möglichkeiten zu bieten. Gleichzeitig denke ich einfach, dass Schule an sich, dadurch, dass es einfach in einem feststehenden Gebäude stattfindet, natürlich nur begrenzte Möglichkeiten hat. Und gerade Schulen, die sich öffnen und viel eben halt auch mit anderen zusammenarbeiten, sei das andere Lernorte oder eben halt auch rausgehen, wo Lernen eben halt nicht nur im Schulgebäude stattfindet, sondern eben halt auch vor allem mit anderen Menschen, anderen Impulsen. Ne? Das heißt ja, es gibt ja auch dieses Stichwort, es braucht ein Dorf. Um Kinder gut zu bilden und zu erziehen, weil es einfach so vielfältig ist und so viele Perspektiven einfach beinhaltet. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen und zu erkennen, dass Lernen heutzutage wirklich überall stattfindet und das miteinander zu integrieren, weil wir einfach auch verschiedenste Kompetenzen benötigen.
Okay. Was genau für Kompetenzen sind denn das? Also welche Fähigkeiten brauchen wir? Also ich hatte während meiner Vorbereitung gelesen, dass es ja bestimmte Kompetenzen für das 21. Jahrhundert braucht, also wirklich die 21st Century Skills. Ich habe das vorher noch nie gehört und ich glaube, einige von den ZuhörerInnen auch nicht. Was ist denn das? Was braucht man denn jetzt und für die Zukunft im Vergleich zu früher?
Genau, also die 21st Century Skills, das geht so zurück auf eine Studie, die in Amerika gemacht wurde, wo eben halt geschaut wurde, neben diesem fachlichen Wissen, was wir eben halt wissen, es braucht eben halt die Kompetenz rechnen und schreiben und lesen zu können, braucht es eben halt auch zusätzlich soziale Kompetenzen und ja, Zukunftskompetenzen, sogenannte Future Skills. In Deutschland ist das Wort 4K oder 4C im englischsprachigen Bereich auch stark verbreitet. Unter 4K versteht man eben halt die Kompetenz der Kreativität, der Kommunikation, der Kollaboration und des kritischen Hinterfragens und Denkens. Und daran merkt man auch ganz stark, es geht eben halt nicht um reines Fachwissen, sondern es geht vor allem eben halt auch darum, ja, eigenständig Probleme lösen zu können. Also Kreativität, wenn ich kreativ bin, dann finde ich auch einfach Antworten auf Herausforderungen, die so noch nie da gewesen sind. Und da reicht mein Fachwissen allein nicht aus. Kollaboration, wir stehen einfach vor sehr komplexen Herausforderungen, Fragestellungen, die mit einer Fachdisziplin alleine nicht mehr zu lösen sind. Deswegen muss ich einfach verstehen, wie kann ich mit anderen zusammenarbeiten? Wo liegen die Kompetenzen anderer und wie kann ich das auch miteinander zusammenbringen? Das Thema kritisches Denken und Hinterfragen, also Fake News ist in allen Nachrichten, aber auch generell natürlich auch zu finden, also dieses ganze Thema Quellen, Literacy oder eben halt auch zu verstehen, passt das jetzt in diesem Zusammenhang oder warum sollte ich das so machen? Und ich finde, das ist gerade eine Kunst, die Kinder wunderbar können. Also uns eigentlich immer wieder so ein bisschen neue Perspektiven zu eröffnen, weil wir teilweise so viele ja, kulturelle Schichten über uns liegen haben oder gesellschaftliche Schichten, wie Dinge sein müssen oder wie wir eben halt Dinge wahrnehmen und dann einfach nochmal diesen frischen Kinderblick dann dagegen zu stellen und viel stärker auf Kinder zu hören, ist, finde ich, ein ganz großes Gut, was wir uns viel öfter zunutze machen sollten.
Ja, stimme ich dir voll zu, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es gerade in der Gesellschaft in Deutschland, für andere Länder kann ich nicht sprechen, weil ich da keine Erfahrungswerte habe, dass es irgendwie das Gegenteil ist. Also, dass es immer noch sehr weit verbreitet ist, zu sagen, okay, ich bin der Erwachsene, ich weiß, wie es zu laufen hat und ich erkläre dir, Kind, die Welt. Und wenn du jemand, wirklich so ein neugieriges Kind bist in der Klasse und viele Warum-Fragen stellst oder warum ist das jetzt so und nicht so, dass man als Lehrkraft da vielleicht auch so ein bisschen, ja, gar nicht drauf reagieren kann, weil man das vielleicht selber gar nicht im Studium lernt oder so. Muss man da eigentlich nicht anfangen, um jetzt nur wirklich im Schulsystem zu bleiben? Und gleich komme ich nochmal auf dieses, es braucht ein Dorf, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, wie das denn wirklich funktionieren soll. Ne?
Also, weil, ja. Genau, also bin ich total bei dir. Das Ding ist halt, ich glaube, warum das in Schule gerade nicht so funktioniert, wie wir uns das vielleicht wünschen, liegt auch daran, dass wir gerade auch multiple Probleme in Schule haben. Ne? Also wir haben, wenn wir halt schauen, einen Lehrendenmangel in Deutschland, gerade ganz extrem in Sachsen-Anhalt, ist es jetzt so stark, dass sie sagen, es findet nur noch an 4 Tagen in der Woche Unterricht statt. Genau, also es kommen immer wieder neue Themen in die Schule rein, also Thema künstliche Intelligenz, Inklusion, Nachhaltigkeit. Die Lehrenden selbst haben aber kaum Möglichkeiten und Ressourcen, sich selbst weiterzubilden und fortzubilden. Ne? Also die Fächer bleiben nicht stehen, die Fächer entwickeln sich ständig weiter, aber die Lehrenden haben nur begrenzt Möglichkeiten, tatsächlich Fortbildung zu machen. Ich hatte letztens neulich mit einem Informatiklehrer zusammengesprochen, gesessen und der hatte mir erzählt, er geht mit seinen SchülerInnen regelmäßig in ein Praktikum und er macht das immer mit den Verkehrsbetrieben gemeinsam und das ist für ihn selbst so wichtig, weil sich halt alles weiterentwickelt und er selbst würde total den Anschluss verlieren. Er hat eben halt vor 15 Jahren Informatik gelernt als Lehrender und aber Informatik entwickelt sich auch in so einer krassen Geschwindigkeit weiter. Deswegen ist es halt total wichtig für ihn, dass er eben halt auch selbst am Ball bleibt. Aber das ist im System Schule nicht vorgesehen. Also wir haben ganz viele systemische Probleme, die einfach vorhanden sind. Warum Schule einfach nicht als lernendes System aufgebaut ist, aber genau das braucht es eigentlich in unserer heutigen Zeit.
Ja, und da sitzt dann ihr als junge TüftlerInnen ja dann auch an, oder? Dass ihr dann auch Experten mit den Lehrkräften verbindet und sagt, okay, das ist jetzt einer oder eine, die jetzt Expertenwissen hat auf diesem und jenem Gebiet und schickt ihr dann in die Schulen rein oder wie läuft das ganze System konkret?
Bei uns ist es eher so, dass wir Unterrichtsinhalte beziehungsweise wir erstellen Workshops. Also wir kommen wie gesagt aus diesem Freizeitbereich und wir haben halt von Anfang an gesagt, wenn wir in Schule gehen, dann wollen wir halt ganz viele unserer Werte beibehalten und das ist eben halt auch das projektorientierte Arbeiten und das freie Arbeiten. Das heißt also, wenn Kinder, Jugendliche bei uns arbeiten oder wir haben Makerspaces, also wenn die in unsere Lernräume, in unsere Orte kommen, dann wird nicht 26 Mal dasselbe produziert, sondern sie kriegen eine Fragestellung, eine relativ offene Fragestellung und an der können sie arbeiten. Und wir nehmen die Lehrenden eigentlich mit auf diese Reise. Also entweder die Lehrenden selbst sind dann eben halt mit dabei, wenn wir mit den Kinder-Jugendlichen zusammenarbeiten, oder wir führen eben halt auch Fortbildungen für Lehrende durch, genau nach demselben Ansatz. Also immer dieses direkt ausprobieren. Also wir geben eine kurze Einführung von unserer Art und Weise des Lehrens und Lernens, also viel eben halt das Lernen durch Begreifen, durch das selber machen, und dann geht es direkt los. Dann wird angefasst und selbst gelernt durchs Machen.
Da bin ich recht neidisch, dass ich das nicht mehr lernen darf. Also als Kind, dass ich heutzutage nicht mehr als Kind das lernen kann.
Aber es gibt keine Altersgrenze. Also wir arbeiten auch zum Beispiel in einem Museum in Berlin, das ist das Futurium, und dort geben wir auch Workshops für alle Altersgruppen, also bis 99 und älter.
Das ist sehr gut. Also ist deutschlandweit das machbar für alle, die zuhören und sagen, man möchte das hören oder erleben? Ist in Berlin seid ihr und in NRW, glaube ich, auch, ne, wenn ich richtig informiert bin?
Genau, also wir haben zwei Standorte. Das ist einmal in Düsseldorf und einmal in Berlin. Wir sind, wie gesagt, in verschiedenen Häusern, wie zum Beispiel dem Humboldt-Forum und dem Futurium in Berlin unterwegs, aber auch an verschiedenen Bibliotheken, weil es uns halt wichtig ist, tatsächlich die Infrastrukturen und die Ressourcen vor Ort zu nutzen und vor allem Räume zu erschließen, wo viele Leute guten Zugang dazu haben. Wir haben eine Online-Plattform, das ist die Tüftelakademie. Dort sind alle unsere Inhalte und Projekte und Workshops auch kostenfrei drauf und als Tutorials für alle nachvollziehbar und nachmachbar. Dazu laden wir ganz stark ein. Und man kann uns auch buchen und dann können wir eben halt auch in die verschiedenen Orte kommen auf Anfrage.
Sehr gut. Ich verlinke alles in den Shownotes für die Interessierten. Ihr findet alles da. Guckt auf jeden Fall nach der Folge da mal rein. Du hast es gerade schon angesprochen, so zwischen den Zeilen. Es sind halt viele systemische Probleme, warum das aktuell so ist, mit tausend anderen Baustellen, die irgendwie die Politik gerade meistern muss. Ich will auch ehrlicherweise gerade nicht mit denen ganzen tauschen, das eine Problem zu lösen, während das andere mindestens genauso dringend ist. Wie kommt man da raus? Welche Lösungen siehst du auf dem Gebiet der Bildung? Ist da überhaupt was in Sicht, dass es besser werden kann in absehbarer Zukunft, oder dauert es noch 10, 20 Jahre?
Also ich war neulich wieder auf einer Veranstaltung vom Forum Bildung Digitalisierung. Das Forum Bildung Digitalisierung ist eine Organisation in Deutschland, wo verschiedene Bildungsstiftungen sich zusammentun und gemeinsam nach Lösungen suchen. Und schön ist zu sehen, dort sieht man viele engagierte Menschen aus verschiedensten Bereichen, alle zum Thema Bildung. Also da sind Lehrende, da sind SchülerInnen und Schüler auch da. Also auch die haben da eben halt auch einen Ort, einen Raum, um gehört zu werden. Da sind aber eben halt auch Menschen aus der Verwaltung da, aus der Politik und eben halt auch aus den Stiftungen, aus der Zivilgesellschaft. Und das ist für mich, und auch aus der Wissenschaft, also da sind auch Leute aus der Wissenschaft da. Und das ist für mich eigentlich der wichtige Ansatz. Also ich glaube, wir können es lösen, wenn wir es gemeinsam lösen. Und was ich aber auch im Forum noch beobachte, ist, dass alle, also die Wissenschaft denkt in ihren Wissenschaftsaufgaben und die Verwaltung denkt in ihren Verwaltungsaufgaben. Und es ist total wichtig, diese Brücken zu bauen und eigentlich mal über den eigenen Horizont hinaus zu denken und über den eigenen Tellerrand und eben halt zu sagen, okay, warum geht es denn nicht, dass ein außerschulischer Lernort in die Schule kommt und dort eben halt unterstützt und hilft, Unterricht zu machen. So, ne? Das ist halt, Unterricht ist ein hohes Gut etc. Und wir haben natürlich einen Bildungsauftrag, das ist richtig. Aber da liegt natürlich auch darin, die Kinder auf die Zukunft, auf das reale Leben vorzubereiten. Und das findet einfach nur mal außerhalb der Schulmauern statt. Und deswegen ist dieser Kontakt mit den anderen, es ist so wichtig und das wünsche ich mir so sehr. Oder auch so letztendlich die Möglichkeiten auch für die Wissenschaft, viel stärker eben halt auch mit den Schulen jetzt schon zusammenzuarbeiten und zu explorieren. Ne? Also die Wissenschaft schaut ja immer nur zurück sonst und es ist ja total wichtig. Natürlich wissen wir die Erkenntnisse jetzt nicht, aber wir müssen es ausprobieren. Also ich wünsche mir einfach viel mehr Mut und ich wünsche mir einfach auch viel mehr Offenheit, neue Wege zu gehen, und dann ist das auch machbar. Aber ich glaube, es braucht vor allem diese Kultur, das gemeinsam neue Wege zu gehen.
Da hast du eigentlich jetzt die perfekte Brücke geschlagen zu der aktuellen BNE-Kampagne vom Bundesministerium von Bildung und Forschung, wo wir als Ozeankind auch ein kleiner Teil von sein können und du auch. Ja, was, um das nochmal kurz aufzugreifen, du hast es, glaube ich, jetzt schon schön gesagt, aber in dem Zusammenhang, warum bist du Teil dieser Kampagne oder was würdest du dir dadurch noch mehr erhoffen und wünschen? Wahrscheinlich ist es ähnlich genau das, was du gerade gesagt hast, aber dass man wirklich mehr zusammenarbeitet, über den Tellerrand guckt und halt wirklich gemeinsam eine Zukunft gestaltet. Aber ja, bevor ich dir jetzt irgendwas weiter in den Mund lege, bin ich mal kurz ruhig.
Genau, also BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist halt für mich inzwischen auch schon ein ganz gut stehender Begriff. Aber ich weiß auch, dass es für viele noch nicht so richtig klar ist, was steckt eigentlich dahinter. Und das war für mich auch eine der größten Motivatoren, eben halt mitzuwirken, ist eben halt das Thema viel stärker zu verbreiten und Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, dass wir uns eben halt über Nachhaltigkeit Gedanken machen und wie wir selbst alle dazu beitragen können, auch heute schon Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu merken, wir selbst können einen Beitrag leisten. Und das kann natürlich dabei anfangen, eben halt zu gucken, wie ich eben halt meinen eigenen Müll recycle oder gar keinen erst mache. Aber viel wichtiger finde ich es natürlich auch stark darauf zu schauen, sich bewusst zu werden, welche Kraft ich auch als einzelne Person habe. Und da muss ich ganz kurz jetzt auch zu einem Ereignis referenzieren, was am Wochenende in Berlin war. Wir hatten gerade Wahlen und es gab die Möglichkeit, eben halt für Klimaneutralität in Berlin abzustimmen. Und es sind viel zu wenig Leute wählen gegangen. Und das macht mich ärgerlich, weil das ist eigentlich die Kraft, die wir alle haben. Und wenn wir mal sagen, gegen diesen Klimawandel, ich kann nichts tun, doch. Also gerade das, also wir können politisch ganz viel motivieren und ganz viel zum Umbewegen gestalten, wenn wir uns einfach alle gemeinsam zusammentun. Und das ist für mich wahrscheinlich auch einer der wesentlichen Gründe als BNE-Botschafterin, ist einfach zu zeigen, was wir gemeinsam erreichen können und einfach auch diese Vielfalt darzustellen und auch zu zeigen, es sind nicht einzelne Personen, sondern wir gemeinsam können es schaffen.
Ja, und das fängt halt bei jedem Einzelnen tatsächlich an erst, genau. Weil wenn das nicht passiert, dann kommt ja die kritische Masse dann auch nicht zusammen. Stimme ich dir absolut zu. Gestern hatten Micha und ich tatsächlich beim Abendessen kurz darüber geredet, weil wir es auch mitbekommen haben mit dem Volksentscheid in Berlin. Und wir haben so ein bisschen diskutiert, klar, es sind anscheinend zu wenig dahingegangen, aber es sind ja auch zu viele, die aktiv dahingegangen sind oder gegengestimmt haben. So, und da habe ich mir die Frage gestellt, warum? Was bewegt Menschen aktiv dazu zu sagen, nee, möchte ich jetzt noch nicht 2030, es reicht vielleicht 2045 und ich finde keine Antwort darauf. Hast du eine Antwort darauf?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wir haben auch beim hier schon rumspekuliert. Es war ja tatsächlich so, dass ein Drittel der Personen wählen gegangen sind, die wahlberechtigt waren und davon haben 48% Nein gestimmt. Also dazu muss man wissen, man hätte gar nicht zur Wahl gehen müssen, um Nein zu stimmen, sondern es hätte einfach 25% Ja-Stimmen gebraucht. Also das war einfach nochmal so ein explizites Zeichen, wir wollen das auf keinen Fall. Und das ist natürlich auch wirklich nochmal ganz stark zu hinterfragen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Also ich habe jetzt auch schon verschiedene politische Stimmen gehört, hängt es mit den multiplen Krisen zusammen, die wir haben, ne? Also jetzt eben halt, wir müssen einfach eben halt gerade schauen, Ukraine-Krieg, es gibt eben halt Erhöhungen, Inflation, in Deutschland wird gerade gestreikt, alle sind auf der Straße, wollen eben mehr Gehälter, mehr Löhne etc. Und jetzt auch noch ans Klima zu denken. Und ich glaube, das kommt zusammen. Also ich muss mich sozusagen in meiner eigenen Komfortzone beschneiden. Und genau das würde passieren, wenn wir diese Klimaziele, die sehr ambitioniert sind, 2030 zu erreichen wollen. Das würde nur mit extremen Einschneidungen einhergehen. Also wir müssen halt wirklich unseren Lebensstil umstellen. Aber das Ding ist einfach, was passiert, wenn wir es nicht tun? Und ich glaube, es braucht einfach noch viel mehr Stimmen, positive Stimmen, also ich muss ehrlich sagen, und Stimmen, die auch viel mehr Emotionalität in die Debatte bringen. Also ich muss sagen, ich habe geweint damals, als ich Greta Thunberg gehört habe, so, ne? Und dieses Bewegen, dieses Rührende, dieses Emotionale ist was mir gerade auch teilweise sehr stark fehlt, wenn es um Naturschutz und um Klimaschutz geht, weil es immer sehr sachlich Fakten sind. Wir hören ganz viele WissenschaftlerInnen, die über Berichte, und es geht auch immer viel um Zerstörung. Aber ich finde es ganz wichtig, das Bild zu zeichnen. Was können wir erschaffen und wie können wir es schaffen? Wir brauchen diese positiven Visionen und wie sieht diese Welt aus, in der wir leben? Und ich war heute Morgen mit meinem Hund im Grunewald spazieren und ich dachte, wenn Berlin so aussehen würde wie dieser Wald, dann wären wir, glaube ich, sehr nah dran an einer klimaneutralen Stadt. Und das fühlt sich total schön an, so mit dem See, mit den Vögeln da am Morgen. Also das ist eine total lebenswerte Zukunft. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr dieser positiven Vision, wie wir im Einklang leben können mit der Natur und wie das sozusagen funktionieren kann und wie wir alle dadurch eben halt auch an Lebensqualität gewinnen. Auch wenn die ein bisschen anders aussieht, als wir uns das heute vielleicht vorstellen können.
Ja, was aber nicht weniger schlecht, ne? Also nicht weniger gut sein muss. So. Und das ist genau das, was, glaube ich, in vielen Köpfen immer so ist. Verzicht und Verbot und es wird alles schlechter und mein Leben wird schwerer und teurer und überhaupt. Aber das ist ja das Bild, was vor allem die populistischen Medien gerne schreiben. Und das macht mich so wütend, weil egal wie viele positive Stimmen und man das dann so ausmalt und worum es denn geht, da hört ja dann keiner drauf oder die Geschichten werden nicht groß genug erzählt oder nicht oft genug, sondern man hört immer nur das Negative. So, und deswegen ist ja klar, dass die Menschen vielleicht irgendwann dahingegen negativ geframed werden und sagen, ja, nö, warum soll ich denn? Es wird ja dann alles noch schwerer. Und ne, das wirklich zu eigentlich verstehen, dass wir Menschen eigentlich gar keine Wahl haben, dass es nur noch schlimmer werden, wenn wir nichts tun. Das verstehe ich halt nicht, warum das leider noch nicht ankommt bei so vielen. Weil das macht ja so hoffnungslos, oder? Wenn ich Luisa Neubauer immer sehe, wie hartnäckig und immer sie dran bleibt und immer in Talkshows mitdiskutiert und die Fahne hochhält. Und da denke ich mir so, wie frustrierend muss es eigentlich sein für solche Menschen und alle anderen Aktivistinnen, die das immer wieder machen und sagen und zeigen und es passiert dann doch so wenig. Also, weißt du, was ich meine? Da bin ich schon frustriert. Ja. Und ich glaube, viele andere auch.
Ja, aber ich glaube, es muss einfach kontinuierlich passieren und dieses Bewusstsein, wie gesagt, ist bei weitem noch nicht bei allen da und wir leben auch wirklich in einer Blase. Also wir haben am Moritzplatz einen Makerspace, das ist das Good Lab und das ist ein sehr diverses Kiez. Da werden über 20 verschiedene Sprachen gesprochen und wir haben es uns dort zum Ziel gesetzt, wirklich auch intensiv mit dem Kiez vor Ort zusammenzuarbeiten. Also unsere Projektleitung, die Caro vor Ort, hat ganz viel Arbeit geleistet, um dort wirklich mit den einzelnen Organisationen, mit den Kiez-Nachbarschaftshäusern zusammenzuarbeiten, dort eben halt Kontakte aufzubauen und dass wir jetzt wirklich so peu à peu das Vertrauen gewonnen haben und jetzt eben halt dort auch Kinder und Jugendliche hingehen, die sonst wahrscheinlich nicht in unsere Räume gegangen werden. Und für die kommen halt teilweise so Nachhaltigkeit. Wieso? Warum ist das wichtig? So, ne? Also es ist halt, es ist wirklich ein Blasenthema, das dürfen wir uns echt nicht, also ne, es ist, und Nachhaltigkeit ist auch wirklich ein Thema von Menschen, die sich's leisten können.
Absolut, und ja.
Davon müssen wir einfach weg. Also wir müssen wirklich dahin kommen, zu sagen, oder beziehungsweise die sich leisten können, müssen einfach diese positiven Zukünfte malen und dann eben halt auch wirklich viel mehr ja eine Bewegung starten und andere mitnehmen und anstecken, damit positiv anstecken. Ja.
Ja, dann ich hoffe so sehr, dass das in den nächsten Jahren noch passiert, weil es ist, hätten wir jetzt noch 30 Jahre Zeit, dann wären, glaube ich, Leute entspannter. So, wir haben aber, die Politik hat 30 Jahre gepennt, so, und jetzt haben wir nur noch dieses kritische Zeitfenster. Und ich glaube, das erhöht so den Druck auf alle, die irgendwie was zu entscheiden haben oder wahrscheinlich noch nicht genug, weil wie oft diskutiere ich mit meinen Gästen, warum denken die Politik, die Politik oder die Politiker generell immer nur in so kurzen Wahlperioden. Warum nicht langfristig? Sie sind doch selber Menschen, die haben doch selber Familie. Ne? Also das ist alles so diese Fragen, die sich bestimmt auch viele Menschen in der Bevölkerung stellen und die dann vielleicht sagen, nö, warum soll ich die denn wählen? Ne? Also ich verstehe das irgendwann schon, dass sich daraus irgend sowas, so eine negative Spirale entwickelt, die überhaupt nicht zukunftsträchtig ist. Die weder bei dem Umweltbewusstsein, bei der Nachhaltigkeit, bei der Klimakrise nicht so wirklich hilft.
Also, oder vielleicht noch so ein bisschen drastischer gesprochen. Ich hatte die Möglichkeit, letztes Jahr bei einem Projekt mitzumachen, wo über das war ein afrikanisch-deutsches Austauschprojekt. Agile nannte sich das. Und da haben wir auch an dem Thema gearbeitet. Wie können wir eigentlich Bewusstsein für Klimawandel und für Naturschutz steigern? Auch in den afrikanischen Ländern. Und wenn du vor der Entscheidung stehst, wie ernähre ich meine Familie nächste Woche? Oder lasse ich die zwei Bäume hier stehen, fälle ich die beiden Bäume und bekomme dafür eben halt entsprechend Geld, um eben halt Ernährung sicherzustellen, dann stehe ich vor ganz anderen Entscheidungen. Und ich glaube, das ist halt wirklich eine Schwierigkeit, die wir nicht in diesem Extremmaße, aber teilweise natürlich auch in Deutschland haben, wo eben halt Menschen einfach davor stehen zu sagen, ich kann jetzt leider nicht mir das Essen leisten vom Markt, wo ich jetzt 5 € für den Blumenkohl zahlen muss, weil die Inflation einfach gerade mal ihresgleichen tut. Das verstehe ich so, ne? Das kann ich absolut
Ja.
nachvollziehen, dass das momentan nicht jeder tun kann. Ich glaube, wir müssen einfach ganz anders denken. Und das meine ich eben halt auch mit zur Wahl gehen, ne? Also das ist eben halt das. Also wir müssen viel größere Hebel umlegen. Und das schaffen wir nur gemeinsam, indem wir halt gemeinsam politische Entscheidungen motivieren und durchsetzen. Weil die Änderungen, die jetzt kommen müssen, die müssen auf großflächigen unternehmerischen Änderungen kommen. Also Unternehmen müssen ganz stark umdenken und erst wenn das dort anfängt, also ne, kann Politik auch sozusagen mit unterstützen. Aber wir brauchen letztendlich auch dieses Verständnis von allen, so ne, zu sagen, wir machen uns auf den Weg.
Ja, vor allem von den EntscheidungsträgerInnen, wie du schon gesagt hast, weil die haben die großen Hebel in der Hand. Wir sind ja auch mit Ozeankind eher die, die wirklich an jeden Einzelnen appellieren, weil wir sagen, okay, Umweltbewusstsein fängt halt nur bei einem selbst an, indem man Dinge hinterfragt und sein eigenes Verhalten hinterfragt und dann nach den Möglichkeiten halt ändert. Aber es wäre schön, wenn es in Anführungsstrichen so leicht wäre, dass es nur an jedem Einzelnen liegen würde und wir würden diese großen Probleme lösen können. Weil ich glaube, dann gäbe es bestimmt genug Menschen, wenn die sagen, okay, ich habe das in der Hand, ich kann das machen, ich kann meinen großen Beitrag zu leisten und dann ist alles easy. Aber wir brauchen ja, wie du sagst, alle, ne? Wir brauchen die Politik, die Unternehmen.
Und wir brauchen vor allem, ja, wir bra und vor allem brauchen wir so ein Mindset-Shift. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Preis für SozialunternehmerInnen in Berlin gewonnen und da habe ich die Frage gestellt bekommen, warum sind wir ein Sozialunternehmen und leben wir alle von Spenden?
Okay, wow.
Und dieses Verständnis, wie Sozialunternehmen funktionieren und dass sie natürlich auch wirtschaftlich agieren, aber eben halt nachhaltig wirtschaftlich und dass Profit nicht das Einzige ist, das ist überhaupt nicht da, dieses Verständnis. Und auch dieser Punkt, also wir haben jetzt, wie gesagt, wieder ein zweites also gemeinnütziges Unternehmen gegründet und wir bekommen die Frage gestellt, wieso gründet ihr denn schon wieder ein gemeinnütziges Unternehmen? Da kann man doch keinen Profit machen. Richtig, aber darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht um eine Verantwortung, die wir einfach haben in der Gesellschaft und dieses Verständnis, dass Unternehmen auch eine Verantwortung haben und nicht nur zur Gewinnmaximierung vorhanden sind, das ist überhaupt nicht vorhanden. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Also wir müssen auch daran ansetzen, einfach, was ist eine gute Finanzbildung? So, ne? Also es ging jetzt gerade durch die Presse, dass es an guter Finanzbildung fehlt. Ja, aber was ist eigentlich eine gute Finanzbildung? Eine gute Finanzbildung ist eine nachhaltige Finanzbildung. Das heißt, ich verbrauche nur so viele Ressourcen, wie sie eben halt auch nachwachsen und nicht, dass ich eben halt ganz stark ausbeute. Und nur das passiert, wenn ich Profit mag und max mag nach Maximierung strebe. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Also diese Aha-Effekte erstmal anzufangen, nee, darum geht es gar nicht. Und ich glaube, also das Thema hat noch gar keine Lobby. Das hat einfach noch gar keine Lobby.
Oh Gott, da bin ich stimme dir zu, aber ich dachte, wir wären da schon einen Schritt weiter im Jahr 2023, ne? Gerade bei den ganzen Unternehmen. Aber
Aber das, also wie
anscheinend,
gesagt,
ach.
solche Fragen zeigen mir einfach, ich war total
Ja.
so, ne, und auch zu verstehen, dass man als als gemeinnütziges Unternehmen eigentlich eine viel größere Vielfältigkeit an Möglichkeiten hat, Wirtschaft zu gestalten, weil ich eben halt, ne, ich habe meinen Wirtschaftsbereich wie jedes andere Unternehmen auch, aber zusätzlich habe ich meinen gemeinnützigen Bereich und ich habe einen ideellen Bereich, in dem ich eben halt mit Fördergeldern arbeiten kann. Das heißt, ich habe eigentlich einen Zugewinn an Möglichkeiten, die mir als normales For-Profit-Unternehmen verwehrt bleiben. Aber dieses Verständnis ist überhaupt nicht da. Es gibt überhaupt gar kein Wissen darüber, wie Unternehmen funktionieren. Und das war auch, als wir gemeinnützig gegründet haben, das war auch was, was wir so viel gelernt haben auf dem Weg, weil überhaupt gar kein Wissen darüber da ist, wie Unternehmen funktionieren.
Ja, danke, dass ihr da vorangeht und dass ihr andere motiviert und inspiriert, da das hoffentlich schnell genauso zu machen oder umzudenken, auch im eigenen profitorientierten Unternehmen zu sein. Ich denke, da gibt es ja auch eine massive Bandbreite, so, dass es eben nicht von 100% Ausbeutung und alles nur Profit, sondern da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, das zu machen. Also ich kann ja jedes Unternehmen mal anfangen, da kritisch die ganzen internen Strukturen zu beleuchten und sowas zu ändern. Aber naja, mal sehen. Du hast es gerade schon angesprochen, dass ihr ein neues gemeinnütziges Unternehmen gegründet habt. Was ist denn das? Magst du schon ein bisschen dazu erzählen?
Ja, ich erzähle gerne was dazu. Das Unternehmen heißt Mycelia. Mycelia bezieht sich auf das Pilzmyzel, auf das Geflecht, auf die Wurzeln, die sozusagen alles miteinander vernetzen. Und genau das wollen wir auch. Wir wollen, also es heißt Mycelia.education und wir wollen ein Lernen miteinander vernetzen. Und zwar findet für uns ja, wie ich schon eingangs sagte, Lernen eben halt nicht nur im Klassenraum statt, sondern es passiert einfach auch ganz viel außerhalb. Es passiert, wenn wir jetzt gerade sprechen, also es passiert ja auch ganz viel im Dialog, im gemeinsamen Gespräch lerne ich. Und genau das wollen wir sichtbar machen und das wollen wir einfach viel stärker fördern und einfach auch Anschlussmöglichkeiten herstellen. Und dafür nutzen wir digitale Werkzeuge, wie zum Beispiel Badges, wollen wir intensiver beleuchten und schauen, wie sie uns helfen können, um eben halt zu zeigen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten haben Menschen, haben Personen, damit sie sich aber auch bewusst werden über ihr eigenes Können und sie einfach auch darin bestärken, entsprechende Wege zu gehen und eben halt zu schauen, hey, das habe ich eigentlich ganz cool gemacht, vielleicht probiere ich das mal aus. Also ein Beispiel zum Beispiel, wir hatten ein Herbstcamp, es ging 3 Tage und da waren drei Mädchen, 3 Jugendliche waren da und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie können sie ihr Kiez besser machen, also ihr Viertel. Und wollten halt, dass es grüner ist und haben gesagt, damit es aber gut bewässert wird und die ganzen Pflanzen nicht sterben, brauchen wir einen Roboter, der herumfährt und die ganzen Pflanzen gießt. Und die haben einen Gießroboter entwickelt und dabei haben die eben halt coden gelernt und dabei haben die eben halt gelernt, wie man eben halt Motoren und Wasserpumpen anschließt und wie man aus dem Lasercutter ein Chassis auscuttet etc. Also die haben so viele andere Skills und Kompetenzen aufgebaut und das war denen gar nicht bewusst, was sie sozusagen alles erworben haben, nur in dem Prozess, um ihre Herausforderung, ihr Problem zu lösen. Und darum geht es uns, ne? Also wenn wir die Mädchen gefragt hätten, was haltet ihr eigentlich so von Coden und Programmieren, dann wären die umgedreht und wieder gegangen. Genau, aber in dem Moment, wo sie einfach an ihrem Projekt gearbeitet haben und sich diese ganzen Sachen einfach nebenbei erworben haben, ist das Wissen jetzt einfach da und die Kompetenz und die können ganz anders jetzt natürlich auch auf mögliche Arbeitgebende zutreten und sagen, das habe ich schon mal gemacht, das kann ich und da habe ich Wissen aufgebaut. Und darum geht es uns, also einfach auch zu zeigen, was erlerne ich vielleicht auch in Sachen neben der Schule, die aber eben halt vielleicht für einen möglichen potenziellen Arbeitgeber eine Relevanz haben können.
Ja, und deutlich wichtiger sind, als wenn man jetzt, keine Ahnung, Deutsch, keine Ahnung, Gedichte analysiert oder weiß, keine Ahnung, was man da heutzutage macht oder so, je nachdem, was man denn später einmal arbeiten möchte, ja. Mega, mega spannend, also Wahnsinn.
Ja, also wir haben in Deutschland ja auch noch das Problem, also wir haben aktuell 630.000 junge Menschen, die gerade keinen Anschluss haben an Ausbildung oder an den Arbeitsmarkt, die einfach nur da sind und nichts tun. Hm. Und diese jungen Menschen, die können alle irgendwas, aber es ist einfach nicht bewusst, welche Potenziale sie haben oder was vielleicht in ihnen schlummert. Und das zu heben, das ist uns total wichtig. Also hier wirklich mein Selbstvertrauen und zu stärken und dieses Bewusstsein für das, was ich kann und worin ich gut bin und das auch nach außen kommunizieren zu können. Da wollen wir einfach einen Beitrag leisten.
Das ist mega wichtig. Es ist schön, dass du das sagst, weil das hatte ich nämlich auch gerade in meinem Kopf, als du die Geschichte von den Mädels erzählt hast. Dieses, naja, was hältst du von Coden? Ja, nix. Und dann drehst du um, weil Mädchen halt sagen, nee, kann ich nicht, ist ja Jungskram. Oder ne, dass man von vornherein eben nicht das Selbstbewusstsein dafür hat, zu sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus und damit Spaß dran zu gehen und nicht davor Angst zu haben, zu scheitern, weil ich ja ein Mädchen bin und ich kann das vielleicht nicht, weil das vorher so durch Schule, Gesellschaft, was auch immer, immer einem suggeriert wird. Deswegen finde ich das richtig genial. Aber um vielleicht nochmal auf dieses, es braucht ein Dorf, um wirklich Kinder zu erziehen und zu bilden, darauf einzugehen. Welche Rolle oder welche Verantwortung trägt denn dann auch das Elternhaus dazu und Familie? Weil vor allem, es ist ja leider nicht mehr so, dass viele Generationen zu Hause wohnen, die dann wirklich die Eltern mit den Kindern unterstützen können in ganzen Care-Arbeit und Co. Also es sind ja immer nur Kleinfamilien mittlerweile, die sich um alles kümmern und dann vielleicht noch parallel berufstätig sind. Und ich lerne es ja jetzt selber am eigenen Leib, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist. Übersteigt das nicht alles? Also weißt du, was ich meine? Dass dann zu viel noch auf die Eltern gelegt wird oder das Elternhaus, dass es natürlich gar nicht, ja, nicht schafft, ist oder das Gefühl hat, oh Gott, ich muss jetzt noch was machen, weil das hat man ja wahrscheinlich, viele Familien haben das ja während Corona gemerkt, dass dann neben Homeoffice auch noch Schule und dass das ja je nach sozialen Standard, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt oder so sagen darf, dass man halt je nach eigener Kompetenz dann wahrscheinlich auch vor den Fragezeichen steht und eben dem Kind nicht bei den Hausaufgaben helfen kann. Also bei den Standardbildungssachen, die die Kinder schon in der Schule lernen. Wie soll man dann jetzt noch darüber hinaus diese neuen Kompetenzen irgendwie fördern zu Hause? Also die Frage stelle ich mir jetzt, wenn jetzt irgendwer zuhört, der schon ein schulberechtigtes Kind zu Hause hat.
Das ist eine gute Frage. Also wir haben halt tatsächlich die Corona-Zeit auch genutzt, um ein Buch explizit für Eltern zu schreiben, was sich an Eltern richtet und einfach zu zeigen, was kann ich als Eltern eigentlich, wie kann ich mit meinem Kind sozusagen auch, wie kann ich es dabei unterstützen? Und die Grundaussage in dem Buch ist eigentlich, gemeinsam sich auf eine Reise zu begeben. So, ne? Also ich weiß zum Beispiel, als meine Tochter dann zu mir kam und sagte, Mama, ich will ein Handy, ne? Genau, dann haben wir einfach gemeinsam angefangen, uns damit so auseinanderzusetzen. Ich habe ihr einfach einen Account angelegt, ich habe ihr Passwörter angelegt, ich habe ihr erklärt, warum ich Passwörter anlege, wie ich die anlege, warum ich eben halt keinen Realnamen nehme, sondern eben halt einen Fake-Namen. Wir haben überlegt, wann sie, ob sie eine Sperrzeit braucht oder nicht, wie viel Zeit sie sozusagen damit auch verbringen darf. Sie hat jetzt angefangen, ihre eigenen kleinen Sachen auf nebenan.de einzustellen, die sie nicht mehr braucht. Wir haben darüber gesprochen, wie das ist, wenn die Menschen sozusagen reagieren, wie man auf die verschiedenen Kommentare eingeht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, ist so dieses, nicht dieses Gefühl zu haben, oh Gott, ich muss alles wissen und ich muss es ihr beibringen, sondern zu zeigen, du, ich weiß es auch nicht, aber wir finden es gemeinsam raus. Und dieses Begegnen auf Augenhöhe und dieses Lernen zu lernen, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, weil wir lernen lebenslang, ne? Also das ist das, ne? Ich lerne, wie ich ein Unternehmen gestalte, ich lerne jetzt wieder neu, wir nehmen uns wieder neuen Herausforderungen, stellen wir uns jetzt wieder. Und das ist total wichtig und das ist für Kinder, die spüren dann einfach auch so einen Respekt. Und das ist, wenn die einfach respektvoll adressiert werden, dann gehen die ganz anders auch damit um und fühlen sich selbst eben halt, ne, also die fühlen sozusagen auch ihre eigene Wichtigkeit und ihre eigene Bedeutung. Und das denke ich, das ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist, dass wir sie in ihrer Persönlichkeit stärken und dass sie einfach offen auf andere zugehen und ihre Fragen stellen. Also, weil, wie gesagt, ne, ich habe auch nicht auf alles eine Antwort und ich glaube, das Leben ist so vielfältig und komplex geworden und es ist so wichtig, dass sie von und mit anderen lernen und diesen Mut zu haben, auf andere zuzugehen, Fragen zu stellen, ne, und eben halt zu lernen und die verschiedenen Lernanlässe auch zu nutzen. Ne? Und das kann in der U-Bahn sein, dass sie einfach eine Person trifft. Also das ist halt auch schon passiert, so, ne, die eben halt was Interessantes anhatte und sie dann einfach direkt darauf angesprochen hat. Ne? Und dann sind wir eben halt da über die verschiedenen Kulturen auch in den Austausch gelangt. Und das ist so viel Wissen, was man einfach nebenbei erwirbt, was einem überhaupt nicht bewusst ist. Aber es muss sozusagen diese Kultur der Offenheit da sein. Ich darf fragen, ich kann fragen und ich werde mit meinen Fragen ernst genommen.
Und wir als Erziehungsberechtigte, sag ich mal, dürfen auch sagen, sorry, weiß ich nicht, lass uns das mal zusammen rausfinden. Ne? Also nicht immer, also sich eingestehen, ich muss alles wissen und den Druck selber erhöhen. Es ist wirklich schön gesagt. Das macht mir Lust auf meine Zeit, wenn dann die Jungs in ein paar Jahren irgendwann in die Schule kommen, beziehungsweise auf dem Weg dahin wirklich die Kinder zu begleiten und zusammen auf dem Weg verschiedene Sachen zu lernen. Ja, sehr schöner Einblick. Danke fürs Teilen.
Und Lernen ist für uns, wie gesagt, auch immer ausprobieren, einfach machen, so, ne? Und das gehört dazu, dass nicht alles gleich von Anfang an funktioniert, aber dann hat man wieder eigentlich noch viel mehr gelernt und verstanden. Also das ist eigentlich...
Also ja, auch die Kultur des Scheiterns irgendwie zu revolutionieren, ne? Dass man sagt, okay, Scheitern ist nichts Negatives, sondern ja, du hast einen Fehler gemacht und es ist gar kein Fehler, ne? Dass man dieses Fehler anders benennt, ne? Oder?
Genau, es ist ja eben gar kein Scheitern, sondern im Gegenteil, es ist eine wunderbare Chance zu lernen und noch mehr Verständnis eigentlich aufzubauen. Also, ne, wenn ich halt was ausprobiert habe und es hat nicht funktioniert, zum Beispiel, wenn man jetzt beim Programmieren gibt es eben halt so diesen Ansatz, dass du Schleifen bauen musst und wenn du das am Anfang aber nicht weißt, sondern du schreibst dieses Programm und du denkst, warum passiert da nichts? Wenn du es nicht in eine Schleife gepackt hast, dann liegt das einfach daran, weil das Programm einfach so super schnell ist und es macht es sofort und du siehst es gar nicht. Und erst wenn du es in eine Schleife packst, wiederholt es das sozusagen regelmäßig. Und dir wird erst mal bewusst, wie schnell diese Maschinen eigentlich arbeiten. So, ne? Also dass es einfach überhaupt nicht nachvollziehbar ist für dich als Mensch. Und und das ist so eine Erkenntnis, die bekommt man nur, wenn man diese Fehler macht. So, ne? Also man wird schlauer dadurch.
Ja. Julia, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitersprechen, weil ich das super spannend finde und ich glaube, ich noch 2-3 Punkte gehabt hätte, auf die ich gerne eingehe. Aber wir beenden das hier mit einer letzten Frage von meiner Seite. Wenn du dir jetzt vorstellst, 2030, es wabert ja immer 2030 irgendwie durch den Raum, so in 6-7 Jahren. Was ist deine ideale Utopie? Was ist deine emotionale Geschichte, wenn du es dir vorstellst? Wie würde die Welt so aussehen, wie bei deinem Spaziergang im Grunewald vielleicht? Und wie wäre die Welt drumherum, wie unsere Kinder aufwachsen?
Ja, total spannend. Ja, ich hatte tatsächlich gerade neulich einen Workshop zu Speculative Design und da ging es eigentlich auch genau darum, zu überlegen, wie können wir uns Zukunft vorstellen. Und das Interessante daran war, für mich, es muss gar nicht so stark technologisiert geprägt sein. Also bisher, wenn wir in die Zukunft denken, dann ist sie immer, der Fortschritt ist immer gleich Technologiefortschritt. Aber einfach zu sagen, es muss gar kein Technologiefortschritt sein, sondern vielleicht, genau, leben wir einfach viel grüner. Ne? Also und das finde ich total spannend. Also einfach nochmal so Bilder sich vielleicht zu überlegen, wie wir viel mehr im Einklang mit der Natur leben können. Und der Mensch überhaupt nicht mehr so dominant ist, also seine Dominanz verliert. Das finde ich interessant. Ich lese gerade ein Buch, habe ich gerade angefangen und da geht es auch um verschiedene Sprachen. Und die Aussage war, es gibt eben halt gerade so Sprachen von indigenen Völkern und die sind auf Augenhöhe mit den Pflanzen. So, wenn wir sprechen, sprechen wir ja immer von oben herab und wir gucken sozusagen immer von oben auf die Pflanzen von unten, wie sie wachsen. Und die haben eine ganz andere Sprache entwickelt und eine ganz andere Kultur, einfach weil sie auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Das fand ich unheimlich inspirierend.
Das klingt auch sehr schön. Einfach auf Augenhöhe und den Mensch, ja, dass es nicht mit Technologie zusammenhängt, sondern okay, in welcher Welt wollen wir leben und in welchen Fähigkeiten, Umfeld und ja. Ich bin sehr gespannt und neugierig, wie die Welt 2030 aussieht und was bis dahin passiert. Ich danke dir für deine und eure Arbeit bisher und wünsche euch allen erdenklichen Erfolg für euer neues Baby. Und ja, ich bin gespannt und ich freue mich auf das, was da kommt. Ja, danke Julia für deine Zeit. Ich habe einiges und vieles gelernt, was ich garantiert weiter vertiefen werde. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ja, vielleicht hören wir uns nochmal zu einem anderen Thema hier im Podcast. Würde mich freuen.
Super, danke dir.
Ich hoffe, du hast einiges aus dieser Folge, aus den letzten Minuten für dich mitnehmen können. Und mir geht es auf jeden Fall so, dass ich wieder einiges dazugelernt habe, wie in jeder Folge, wie mit jedem Gast, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Und ich wünsche mir sehr, dass es bei dir vielleicht genauso ist, dass du inspiriert weiter in deinen Tag gehst oder in die Nacht. Und ja, ich habe einen Wunsch tatsächlich am Ende dieser Folge, und zwar das, was Julia erzählt hat, nochmal aufzugreifen und zu sagen, lasst uns positivere Geschichten erzählen, wie die Zukunft in 10, 20 oder 50 Jahren auszusehen hat. Denn ich glaube, das macht viel, viel mehr Spaß, diese Welt zu erschaffen, anstatt mit Angst und Wut in die Zukunft zu gucken und immer zu denken, okay, es wird immer alles noch schlechter und noch schlechter und mir geht so schlecht und ich muss so viel verzichten und mein Lebensstandard und so weiter und so fort. Aber ich glaube gar nicht, dass das der Fall sein wird. Also, dass es wahnsinnig alles schlecht ist. Und weniger heißt ja nicht unbedingt schlechter. Ja, jetzt, ihr hört es noch, ich bin noch ein bisschen heiser. Wir hatten hier alle Covid, Micha auch, ich auch und die beiden Jungs auch. Also, wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt, dann könnt ihr euch vorstellen, das ist kein Zuckerschlecken, selbst krank sein und Kinder, die zeitgleich auch krank sind. Ja, also, ich freue mich, dass du hier bis zum Ende dran geblieben bist. Guck auf jeden Fall in die Shownotes auf tüftelakademie.de. Da gibt es die ganzen Materialien und Ideen, wie wir Kinder und Jugendliche dazu befähigen, die Zukunft aktiv und selbstbestimmt mitzugestalten, mit Hilfe der digitalen Medien oder zukunftsorientierten Medien. Also guckt da rein, teilt das mit den Lehrkräften und wie wir auch gelernt haben und gehört haben. Wir Eltern haben auch eine Verantwortung und tragen Verantwortung, sind ein Puzzlestück in diesem gesamten Feld. So, und bevor ich jetzt hier noch weiter ein bisschen abschweife und da nur noch Blödsinn bei rumkommt, höre ich jetzt auf. Ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeiguckst. Du findest uns unter @ozeankind_ev. Schreib mir gerne deine Meinung zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, die du gehört hast. Und ja, ich freue mich, wenn du in 2 Wochen wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge hier im Ozeankind Umwelt Podcast. Bis dahin, lass es dir gut gehen.